Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Model Y mit Komfortfederung, Tesla zahlt Differenz zum sinkenden Umweltbonus und Ausbau Giga Berlin. Mein Name ist David und dies ist die Folge 254. Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug. Wie zum Beispiel die Tubifair Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code TeslaWelt. Link gibt's unten in der Beschreibung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Tesla Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Reden wir aber erstmal über den Cybertruck. Hier hat Reuters einen Exklusivbericht veröffentlicht und sie behaupten, dass der Cybertruck erst Ende 2023 in die Massenproduktion geht. Sie schreiben hier wortwörtlich: Tesla will Ende 2023 mit der Massenproduktion seines Cybertrucks beginnen. 2 Jahre nach dem ursprünglich geplanten Ziel für den lang erwarteten Pickup-Truck, den Firmenchef Elon Musk 2019 vorstellte. Das sagten 2 Personen mit Kenntnis der Pläne gegenüber Reuters. Dann geht's weiter. Tesla sagte letzten Monat, dass es daran arbeitet, sein Werk in Austin, Texas für den Bau des neuen Modells vorzubereiten, wobei die frühe Produktion Mitte 2023 beginnen soll. Wir befinden uns in der letzten Runde für den Cybertruck, sagte Musk bei einer Telefonkonferenz mit Finanzanalysten. Ja, und dann schreibt Reuters über die Nachteile, die das haben könnte, wenn Tesla den Cybertruck erst 2024 dann in der Massenproduktion hat. Das würde bedeuten, dass Tesla erst Anfang 2024 einen Umsatz für ein volles Quartal der Produktion des neuen Modells verbuchen könnte. Und das gilt ja als Schlüssel zum Wachstum des Unternehmens. Und zusätzlich müssten die Kunden de facto ein weiteres Jahr auf den Cybertruck warten. Ja, wie schaut's aus? Ist das tatsächlich eine Schlagzeile wert und ein Exklusivbericht? Ich finde nein, denn Tesla hat beim Earnings Call genau das gesagt. Da kann ich euch nochmal auf meine Earnings Call Folge von vor ein paar Wochen hinweisen. Den Link dazu findet ihr hier und unten in den Shownotes. Beim Earnings Call sagte Tesla, die frühe Produktion beginne Mitte 2023. Der Hochlauf der Produktion sei dann bis Ende des Jahres geplant und geht auch ins Frühjahr 2024 mit rein. Jetzt weiß ich nicht genau, ob diese Info beim Earnings Call etwas untergegangen ist, aber es ist auf jeden Fall keine neue Information, die Reuters hier präsentiert. Ja, und de facto stimmt das natürlich, wenn Tesla erst Mitte 2023 mit der Produktion des Cybertrucks beginnt, dann dauert es eben in der Regel ein Jahr, bis die Produktion dann in großer Stückzahl erfolgt. Jetzt muss man auch bedenken, dass Tesla ja beim Cybertruck sehr viele neue Techniken einführt. Das birgt große Risiken. Ich habe euch in der letzten Folge erzählt, dass Panasonic zum Beispiel eine Massenproduktion der 4680er Zellen erst zu Beginn 2024 plant. Selbstverständlich baut Tesla diese Zellen auch selbst und kann womöglich die Cybertruck-Produktion anfangs dadurch abdecken. Aber ihr seht schon, es gibt viele Dinge, die sind eben komplexer beim Cybertruck und deswegen, glaube ich, war Elon und Tesla hier einfach ein bisschen vorsichtig beziehungsweise etwas realistischer mit den Angaben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in der Praxis vielleicht sogar ein bisschen schneller geht und Tesla hier einfach sehr konservative Angaben gemacht hat. Wir werden es abwarten. So exklusiv fand ich den Reuters-Bericht jetzt nicht. Und wenn ihr überall lesen könnt, dass der Cybertruck sich jetzt nochmal verzögert, dann wisst ihr jetzt, dass dies eigentlich keine Neuigkeiten sind. Und zu den genannten Nachteilen von Reuters: selbstverständlich belastet eine Fabrik, die die Produktion hochfährt, immer das Ergebnis. Genau das erleben wir gerade bei der Giga Berlin und Giga Texas. Aber auch das ist vollkommen normal und dieses Problem wird Tesla bei jedem Fahrzeughochlauf haben. Dass es den Cybertruck erst ab 2024 dann in großen Stückzahlen gibt, das ist in der Tat ein Nachteil und sehr schade, wie ich finde. Und das sage ich nicht, weil ich großer Pickup-Truck-Fan bin, ganz im Gegenteil, der Cybertruck wird andere Pickup-Trucks von der Straße holen, die mit Diesel oder Benzin fahren. So, wir wechseln mal das Thema und sprechen über einen Bericht, der auf drivetesla-canada.ca veröffentlicht wurde. Laut diesem Bericht schickt Tesla gerade Spezialisten von Shanghai nach Fremont. Ich zitiere: Laut Quellen, die mit Bloomberg gesprochen haben, schickt Tesla China etwa 200 Ingenieure und Produktionsmitarbeiter nach Fremont. Fremont ist ja die erste Produktionsfabrik von Tesla in Kalifornien. Viele dieser Mitarbeiter sind Automatisierungs- und Steuerungsingenieure, die während ihrer Zeit in den USA ihre Kollegen bei der Steigerung der Produktion von Model S, Model X, Model 3 und Model Y unterstützen werden. Dieses Team von 200 Leuten ist ab November in Kalifornien und soll dort 3 Monate lang bleiben. Dann schreiben sie weiter. Im jüngsten vierteljährlichen Aktionärsbericht gab Tesla an, dass Fremont über eine jährliche Kapazität von 650.000 Fahrzeugen verfügt, die sich auf das Model 3 und Y mit 550.000 und auf das Model S und X mit 100.000 verteilen. Das war ein Anstieg gegenüber Anfang des Jahres. Da gab Tesla die Kapazität von Fremont mit 600.000 Fahrzeugen an. 500.000 Model Y, Model 3 und 100.000 Model S und Model X. Hier also bereits eine Steigerung um 50.000 Fahrzeuge dieses Jahr. Und das ist schon was Besonderes, denn Fremont, müsst ihr wissen, ist die allererste Fabrik von Tesla. Die hat Tesla damals von anderen Automobilherstellern, genauer gesagt von einem Joint Venture namens NUMMI übernommen, und diese Fabrik ist alles andere als ideal gebaut. Die hatte eigentlich eine Kapazität von 500.000 Fahrzeugen. Und es ist schon ein Wunder, dass Tesla die auf 650.000 Autos ausbauen konnte. Die Nachteile von Fremont liegen vor allem in den baulichen Gegebenheiten. Und man sieht das bei den neuen Fabriken von Tesla in Shanghai, Deutschland oder auch Texas. Hier konnte Tesla von null auf die Fabrik selbst aufbauen und dementsprechend optimieren. Es ist also sehr viel schwieriger, Fremont weiter auszubauen. Vor 2 Jahren ungefähr sagte Elon, dass das eigentlich gar nicht mehr ginge. Aber ihr wisst ja, geht nicht, gibt's nicht bei Tesla. Und deswegen versuchen sie es jetzt hier mit dem Expertenwissen aus Shanghai. Wie viel kann Tesla theoretisch in Fremont noch rausholen? Das ist nicht ganz klar. Wenn ich mir Elons Aussagen in der letzten Zeit so anschaue, dann könnte ich mir 800.000 vorstellen. Ob sie 1 Million schaffen, das wird, glaube ich, sehr eng. Reden wir nochmal über die Gigafactory Berlin. Dieses Thema hatten wir bereits vor ein paar Tagen und ich habe euch erzählt, dass Tesla hier gerade neue Waldstücke rodet. 70 Hektar, um genauer zu sein, und zwar im Norden des Hauptgebäudes. Tobi Lind hat hier ein paar tolle Drohnenaufnahmen gemacht und darauf sieht man, dass Tesla hier bereits in wenigen Tagen sehr weit gekommen ist. Das Portal Drive Tesla Canada hat einen Bericht veröffentlicht, der neue Details zum geplanten Ausbau der Giga Berlin präsentiert. Dieser Bericht basiert auf internen Quellen, die Drive Tesla Canada hat. Ihr solltet ihn also ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ob sie damit hundertprozentig richtig liegen, das ist selbstverständlich nicht garantiert. Das wohl Aufregendste ist, dass Drive Tesla Canada hier behauptet, dass die Erweiterungspläne dazu dienen, die Fahrzeugproduktion auf 1,5 Millionen Autos auszubauen. Und nicht nur das, auch die Batteriezellproduktion soll dadurch auf über 100 Gigawattstunden pro Jahr erhöht werden. Ja, wie ist das einzuschätzen? 100 Gigawattstunden Batteriezelloutput. Das war auch die ursprünglich angegebene Zahl von Elon Musk, was die Giga Berlin angeht. Später sprach Elon sogar von 200 bis 250 Gigawattstunden Output. Und kürzlich haben wir im Earnings Call gelernt, dass er für Texas eine Dimension um die 1000 Gigawattstunden jährlich plant. Jetzt muss man wissen, dass in den USA eine enorme Förderung für Batteriezellen geplant ist. Aber auch 100 Gigawattstunden, das wäre schon richtig viel. Das würde für ca. 1,2 Millionen Long-Range-Modelle reichen. Und dass Tesla eines Tages 1,5 Millionen Fahrzeuge in Berlin baut, das ist eigentlich auch nichts Neues. Da war sogar die Rede schon von 2 Millionen Fahrzeugen. Und auch Tesla sagte beim Earnings Call, dass jede Gigafactory rund 1,5 Millionen Fahrzeuge produzieren soll. Drive Tesla Canada schreibt, dass es verschiedene Phasen gibt, die über die nächsten Jahre geplant sind. Dazu haben sie eine Grafik veröffentlicht und die zeigt, in Gelb 2 neue Gebäude, die nördlich der bisherigen Fabrik entstehen sollen. Und dann haben sie noch in Orange gekennzeichnet, welche Gebäude erweitert werden. Das ist der Teil rechts vom Hauptgebäude. In der Folge schreiben sie im Artikel die nächsten geplanten Phasen. Zitat: Unseren Quellen zufolge geht es in der ersten und zweiten Phase erstmal um Änderungen der bestehenden Anlagen. Dazu wird Tesla Genehmigungen beantragen. Dazu gehören unter anderem die Bereiche für die Lagerung und das Recycling von Gefahrstoffen und der Bau eines neuen Labors für die Prüfung von Batteriezellen. Darüber hinaus werden einige temporäre Bauten errichtet, um Auslieferungen von Fahrzeugen in Giga Berlin zu ermöglichen. Dann kommt die Phase 3, Bau der Gebäude. In Phase 3 plant Tesla im nördlichen Teil des Geländes, wo derzeit das Gelände gerodet wird, 2 weitere Gebäude zu errichten, um die Produktionskapazität für Fahrzeuge zu erhöhen. Hier sollen also neue Modelle gebaut werden. Diese Gebäude werden die bestehenden Produktionskapazitäten durch eine eigene Lackiererei und einen Pressbereich, also Gigapressen, ergänzen. Dann kommt die Phase 4. Hier wird Tesla ein permanentes Delivery Center bauen und die Logistik auf dem Fabrikgelände verbessern. Dann kommt die Phase 5. In Phase 5 wird die Fahrzeugproduktion in den neuen Gebäuden aufgenommen. Aufgrund der Erfahrung beim Bau von Giga Berlin geht Tesla davon aus, dass die Bauarbeiten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 beginnen werden, was den Beginn der Fahrzeugproduktion in den neuen Gebäuden im Jahr 2025 bedeuten würde. Ja, und das ist ein Punkt, den verstehe ich nicht ganz. Dass Tesla zu Beginn 2023 mit dem Bau neuer Gebäude beginnt, wenn sie jetzt gerade roden, das macht für mich Sinn. Dass sie dann 2 Jahre brauchen, um mit der Fahrzeugproduktion dort zu beginnen, das halte ich für eine sehr konservative Aussage. Ich glaube, das geht schneller. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie hier 1 Jahr lang bauen. Dann könnten sie aber trotzdem zu Beginn 2024 die neuen Produktionslinien dort installieren und Mitte des Jahres mit der Produktion anfangen. Das traue ich Tesla zu, aber wie gesagt, im Bericht steht 2025. Dann geht es in dem Bericht weiter, dass bisher noch nicht bekannt ist, welche Modelle dort entwickelt werden, aber die geplante Kapazität werde dadurch auf 1,5 Millionen Fahrzeuge jährlich steigen. Also eine Verdreifachung. Das halte ich durchaus für realistisch. Dann reden sie über Phase 6 und 7 und schreiben, die betreffen die Produktion von Batterien und der Antriebseinheiten, also der Drive Units der Fahrzeuge. Auch für die will Tesla zusätzliche Gebäude errichten. Die Produktion von Antriebseinheiten werde erhöht und zwar auf mehr als 1 Million Fahrzeuge pro Jahr. Während die Änderungen die Produktion von Batteriezellen um weitere 50 Gigawattstunden erhöhen werden. Ja, und das ist nicht so ganz klar, was sie da meinen, denn ursprünglich reden sie ja von 100 Gigawattstunden und hier jetzt von zusätzlich nochmal 50. Bedeutet das dann 150? Das ist nicht so ganz klar geworden aus dem Artikel. Zu den Drive Units. Die kommen, soweit ich weiß, zusammen mit den Battery Packs im Moment immer noch aus Shanghai. Wenn diese Phasen in chronologischer Reihenfolge ablaufen, dann würde das bedeuten, dass Tesla mit den Drive Units auch erst 2025 anfangen möchte. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auch da habe ich so meine Zweifel. Der Bericht sagt ja auch nicht, dass Drive Units eventuell schon früher in Giga Berlin gebaut werden können. Vielleicht handelt es sich hier einfach nur um zusätzliche Kapazität. Perspektivisch macht das natürlich Sinn, dass alle Drive Units und Battery Packs auch in Grünheide produziert werden und Tesla wird definitiv auch dahin kommen. Ich könnte mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass sie damit schon deutlich früher anfangen. Ja, ihr seht also, es ist ein Bericht mit vielen neuen Details. Ob die Quellen zu 100% stimmen, das wissen wir nicht und es kann sich natürlich noch jede Menge bei Tesla ändern. Selbst wenn diese Informationen heute korrekt sind. Ich fand den Artikel trotzdem interessant, weil hier viele neue Details besprochen wurden und ich bin schon sehr gespannt, hier mehr zu erfahren. Wie immer halte ich euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden. Die neueste Version, die 10.69.3, inzwischen an Tesla-Mitarbeiter gepusht wird. Nur einen Tag später hat Tesla diese dann auch an Endkunden geliefert. Das ging ja mal schnell. Und diese Version ist was ganz Besonderes, das ist kein inkrementelles Update, sondern ein größerer Entwicklungsschritt. So viel hat Elon zumindest verraten und ohne mit euch jetzt die ganzen einzelnen Release-Notes durchgehen zu wollen, denn das würde den Rahmen hier deutlich sprengen, möchte ich nur auf einige wichtige Dinge hinweisen, die mir dabei aufgefallen sind. Übrigens, wenn ihr Englisch könnt und euch diese genauen Details interessieren, dann schaut euch mal das letzte Interview von Dave Lee for Investing an. Das kann ich euch wärmstens empfehlen. Der spricht da sehr detailliert mit James Daumer drüber. Man kann bei dieser Version eine Sache ganz klar erkennen. Tesla arbeitet inzwischen nicht mehr so sehr an Sicherheitsfeatures. Also es geht gar nicht mehr so sehr darum, dass das Auto keinen Unfall mehr baut, denn das kann es inzwischen. Es stehen viel mehr Komfort und Convenience jetzt im Vordergrund. Das Fahrerlebnis soll verbessert werden. Und das ist selbstverständlich auch ganz notwendig, denn ein Roboter, eine Maschine fährt eben nicht so wie ein Mensch und hier muss die Software dementsprechend viel lernen. Und da ist sogar richtiger Next-Level-Stuff mit dabei. Zum Beispiel geht es inzwischen auch darum, welches Risiko ein Fahrzeug nehmen darf. Man kommt ja als Fahrer schnell mal in die Situation, dass man keine Zeit mehr hat, zum Beispiel die Ausfahrt zu nehmen, weil man vorher einen Fehler gemacht hat. Und genau das kann auch einem Auto mit der FSD-Beta-Version passieren. Und dann gilt es, genau abzuwägen. Beschleunige ich nochmal und versuche, die Ausfahrt zu bekommen? Und befahre ich vielleicht auch einen Raum, den ich normalerweise nicht unbedingt befahren würde? Zum Beispiel den Seitenstreifen oder fahre ich mal über eine durchgezogene Linie? Dinge, die im Alltag eben vorkommen und die man vielleicht dann auch macht. Und Tesla geht jetzt so weit, dass sie hier die Routeninformationen mit einbeziehen. Tesla schaut also nach und sagt, was passiert, wenn ich die Ausfahrt nicht kriege? Und wenn das Auto sieht, oh, ich kriege die Ausfahrt nicht und muss jetzt eine halbe Stunde Umweg fahren, dann geht es vielleicht den risikofreudigeren Weg. Ohne solche Entscheidungen werten zu wollen, ist es doch erstaunlich, dass Tesla inzwischen schon so weit ist, dass sie an solchen Features arbeiten. Das wollte ich euch einfach nur mal sagen, denn das finde ich bei diesem Update besonders. Kommen wir mal zu einem weiteren Aufregerthema, und zwar geht es um das Entfernen der Ultraschallsensoren bei den neuen Fahrzeugen. Das hat Tesla ja bereits bei der aktuellen Produktion umgesetzt und viele in der Tesla-Community haben sich darüber aufgeregt, weil Tesla im ersten Schritt damit erstmal auch ein paar Features einschränkt. Besonders umstritten ist natürlich die Einparkhilfe, denn das ist ja tatsächlich ein sehr sinnvolles Feature. Viele Leute verlassen sich darauf und man hat ja im Tesla hier eine tolle Zentimeteranzeige bisher. Genau die wurde aktuell eingeschränkt. Und hier gibt es aber gute Nachrichten, denn das hat unser Lieblings-White-Label-Hacker Green the Only entdeckt. In der neuesten Softwareversion 2022 40.4 schafft Tesla hier bereits Abhilfe. Green the Only schrieb dazu: Tesla verschmilzt hier den Code für die No Ultrasonics mit dem Code für Mainline. Die Fahrzeuge empfangen jetzt die Parkabstände vom Autopiloten, wenn sie nicht mit Ultraschallsensoren ausgerüstet sind. Ja, und das finde ich doch toll. Die Fahrzeuge sind gerade im Zulauf. In den USA sind die ersten ohne Ultraschallsensoren bereits ausgeliefert worden. Und Tesla schafft hier Abhilfe. Also alle, die darüber gemeckert haben, können sich jetzt entspannen. Tesla hat hier schnell reagiert. Ich denke auch, weil sie genau wissen, dass dieses Feature wichtig ist. Auf die Frage, ob man jetzt dieselben Zentimeterangaben bekommt, schreibt Green the Only: Es scheint so gestaltet zu sein, dass sie den tatsächlichen Ultraschallsensor nachahmen. Einschließlich der Positionen vorne mittig, vorne rechts, vorne links und so weiter. Das klingt doch gut. Schön, dass Tesla diesen Mangel so schnell behoben hat. Dann ist mir noch ein Tweet aufgefallen von Tesla-Fans Schweiz. Die schreiben ebenfalls über dieses neue Software-Update, dass es hier ein neues Symbol gibt. Zitat: Diese neue Anzeige signalisiert, dass die regenerative Bremsung aufgrund der Batterietemperatur oder des Ladezustands begrenzt ist und dass die Bremsen automatisch betätigt werden, um ein konsistentes Erlebnis beim Abbremsen zu gewährleisten. Ja, auch das ein Convenience-Feature. Ihr kennt das alle, manchmal ist die Batterie eben noch nicht warm genug oder zu voll, um die Energie beim regenerativen Bremsen aufnehmen zu können. Und damit das Auto dann nicht plötzlich weiterrollt, bremst Tesla dann mit den richtigen Bremsen. Kann man auch ausschalten, wenn es einen stört. Dann wollte ich noch ganz kurz über die Giga Berlin sprechen, denn hier ist ein Artikel von moz.de aufgetaucht. Der ist mir aufgefallen über einen Tweet von Berlinergy und die schreiben hier: Tesla baut nach Angaben der Frankfurter Arbeitsagentur derzeit Personal für eine dritte Schicht und die Batterieproduktion in Brandenburg auf. Ja, das steht tatsächlich in diesem Artikel. Wir wissen ja bereits, dass die dritte Schicht geplant ist, aber viele haben doch ein bisschen ein Fragezeichen über die Batteriezellproduktion in Grünheide gemacht. Schön hier also zu sehen, dass die Arbeitsagentur nach Leuten sucht. Kommen wir jetzt aber mal zum Model Y mit der neuen Komfortfederung. Elon hat ja am 17. Oktober dazu einen Tweet abgesetzt und er schrieb: Die serienmäßige Federung bei Model 3 und Model Y bei den Non-Performance-Modellen bietet jetzt mehr Komfort, ohne das Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Ja, das war ja immer einer der größten Kritikpunkte bei Model Y eigentlich, dass es so straff gefedert ist. Und hier gibt es diese Woche einen Bericht von drivetesla-canada.ca. Die schreiben, dass diese neue Federung bereits in die Produktion integriert wurde. Und das schon seit einiger Zeit. Ihnen liegt wohl eine interne Mail von Tesla vor, die hier genaue Daten zum Thema Produktion in den USA beschreibt. Es geht um die Fabriken in Texas und in Fremont. Und die größte Erkenntnis daraus ist, dass auch die Performance Model Y diese Komfortfederung bekommen. Tesla nennt diese übrigens Comfort Suspension, also Komfortfederung auf Deutsch. Und Drive Tesla Canada schreibt hier: Giga Texas war die erste Fabrik, die das Update am 29. August 2022 für die Long Range Model Y in die Produktionslinien implementiert hat. Aus der E-Mail geht nicht hervor, ob und wann das für die 4680er Model Y erfolgt ist. Davon wurden ja zumindest dem Anschein nach auch nicht so viele gebaut. Für Fremont gelten die Änderungen ab dem 7. Oktober 2022, 10 Tage bevor Musk seinen Tweet veröffentlichte. Die Änderung gilt für die Long-Range-Modelle einschließlich der 5-Sitzer- und der 7-Sitzer-Konfiguration. Außerdem verfügen auch alle Model Y Performance, die nach dem 11. Oktober gebaut werden, über die Komfortfederung. Diese E-Mail bezog sich nur auf das Model Y und enthält keine Info darüber, ob das bei Model 3 bereits erfolgt ist. Ja, das ist doch schön zu sehen. Die Daten sind jetzt für uns hier in Europa eigentlich nicht so relevant, denn wir bekommen ja diese Autos nicht. Ich finde auch gar nicht so spannend, dass die Änderung bereits in die Produktion implementiert wurde, denn genau das hatte ja Elon in seinem Tweet bereits beschrieben. Davon bin ich also ausgegangen. Interessant finde ich vielmehr, dass das Performance Model Y diese Komfortfederung bekommt. Und hier muss man vielleicht nochmal Elons Tweet anders lesen. Er schrieb ja auf Englisch, Standard Non-Performance 3 and Y Suspension in production now has improved comfort without affecting handling. Naja, und das kommt jetzt eben darauf an, wie man diesen Tweet lesen mag. Ich habe ihn damals so verstanden, dass alle Standardmodelle von Model 3 und Model Y, also die Non-Performance-Modelle, diese Komfortfederung bekommen. Man könnte hier aber auch lesen, Standard Non-Performance Model 3 und alle Model Y bekommen diese Komfortfederung. Was denkt ihr? Interpretiere ich hier zu viel rein oder bekommt das Performance Model 3 keine Komfortfederung? Ich fände das persönlich nicht so schlimm, denn ich finde, die straffere Federung beim Model 3 ist gar nicht so schlimm wie beim Model Y und beim Performance-Modell, da hat man das ja auch gerade ganz gerne. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt diese Änderung zu uns hier nach Europa, beziehungsweise auch in die Fahrzeuge aus Shanghai? Und wann kommt's ins Model 3? Diese Info liegt uns nicht gesichert vor, allerdings würde ich davon ausgehen, dass dies bereits erfolgt ist. Denn Elons Tweet war ganz eindeutig, er schrieb damals, dass das bereits in Produktion ist. Und wieso sollte das denn dann nur für die USA gelten? Wir werden sehen. Schauen wir uns mal die Lieferzahlen für den Monat Oktober in China an. Die kommen wie immer nicht von Tesla direkt, sondern von der China Passenger Car Association, der CPCA. 71.704 Fahrzeuge konnte Tesla im Oktober in China liefern. Und bevor ihr das jetzt falsch versteht, das sind nicht etwa nur die Autos, die in China allein geliefert wurden, sondern das sind die sogenannten Wholesale-Zahlen, die umfassen auch den Exportanteil. Der dürfte zu Beginn des Quartals relativ hoch sein, denn wir wissen ja, dass Tesla am Anfang des Quartals immer die ganzen Fahrzeuge auf Schiffe packt und dann nach Europa verschifft. Die genaue Aufteilung kennen wir nicht zwischen Export- und China-Sales und aus diesen Zahlen geht auch nicht hervor, wie sich das aufteilt in Model 3 und Model Y. Was aber klar ist, für den ersten Monat in einem Quartal ist das ein absoluter Rekord, den Tesla hier aufgestellt hat. Allerdings sind die Zahlen deutlich geringer als im letzten Monat. Im Monat September hat Tesla 83.815 Autos geliefert. Das war also fast 14% mehr. Ist das ein Hinweis darauf, dass die Produktionszahlen im Monat Oktober vielleicht nicht ganz so stark waren? Ich würde denken, eher nicht. Denn ihr wisst ja, am Ende des Quartals, da pusht Tesla immer extrem die Deliveries und das kann dann durchaus mal zu einigen 10.000 Unterschied führen. In dieser Größenordnung operiert Tesla ja inzwischen. Ein ganz interessanter Tweet zu diesem Thema kam zum Beispiel von Ray Ford Tesla, der ein ganz guter Beobachter des chinesischen Markts ist und der schrieb von einer Art Lieferrückstau in Beijing. Seinen Informationen zufolge ist hier Tesla 40.000 Fahrzeuge hinterher. Naja, und das zeigt eben schon ganz deutlich, dass diese Lieferzahlen im Oktober nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Produktionszahl zulassen. Und die kennen wir noch nicht. Wir können also festhalten, ja, es war ein Rekord, wenn man den ersten Monat im Quartal in den Vorquartalen sich anschaut. Auch wenn hier die Vergleichbarkeit nicht unbedingt gegeben ist, denn Tesla hatte ja mit Werksschließungen aufgrund der Zero-Covid-Politik in China zu kämpfen. Schauen wir mal auf die Gesamtlieferzahlen aus Shanghai in China. Und da schreibt Drive Tesla Canada dazu zum Beispiel, damit belaufen sich die Auslieferungen von Tesla China in den ersten 10 Monaten des Jahres 2022 auf 554.778 Autos. Diese übertreffen damit bereits die Gesamtmenge des Jahres 2021. Wenn das Jahr gut endet, könnte die Zahl der Tesla-Auslieferungen aus der Giga Shanghai 700.000 Stück übersteigen. Was die Zahl noch bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass sie in einem Jahr erreicht wird, indem die Fabrik einen Großteil der Monate März und April geschlossen war. Wie gesagt, wegen der Zero-Covid-Politik, da hat Tesla locker mal 100.000 Fahrzeuge verloren. Wir warten mal die Produktionszahlen ab. Das wird auf jeden Fall spannend. Die Lieferzahlen allein bieten, wie gesagt, zu wenig Anhaltspunkte, um hier einen Rückschluss auf die Produktion zu ziehen. So, dann kommen wir mal zu einem interessanten Tweet der Firma Idra aus Italien. Die stellt ja für Tesla die sogenannten Gigapressen her. Ich habe euch ja vor einigen Folgen erzählt, dass hier im Moment eine 9000 Tonnen Gigapresse auf dem Weg in die USA ist, und zwar für den Cybertruck. Und die Firma Idra hat gestern einen Tweet veröffentlicht. Hier steht Next Please und wir sehen ein Bild von einer neuen Gigapresse mit Hashtag 9000 Tonnen. Wer die bekommt, das hat Idra nicht verraten. Ich gehe aber mal schwer davon aus, dass die auch für Tesla sein wird. Und es macht mir auch Spaß zu sehen, dass Idra hier inzwischen eine Tesla-artige Kommunikation an den Tag legt. Diese Art von Teasing, das kennt man eigentlich von Tesla. Und ich denke, da färbt die Zusammenarbeit mit der Firma Tesla einfach auf Idra ab.
Rein theoretisch könnte es natürlich sein, dass andere Firmen auch solche Gigapressen bestellen. Ich glaube, Volvo hatte das mal angekündigt. Und ich denke, selbst Toyota ist inzwischen dabei, sich mal diese Produktionsverfahren genauer anzuschauen. Gutes Business für die Firma Idra also. Ich denke aber trotzdem, dass diese 9000 Tonnen Presse vielleicht eine zweite Cybertruck-Produktionslinie bedeuten könnte. Von der Herstellung bis zur Lieferung einer solchen Presse dauert es ungefähr ein Jahr. Und wenn ich mir die Kommentare unter diesem Tweet so anschaue, da spekulieren einige Leute, dass aufgrund dieses Bauteils, das sie hier zeigen, davon auszugehen ist, dass sie bereits beim Monat 3 oder 4 angekommen sein könnten. Das heißt, eine relativ schnelle Lieferung an Tesla wäre da unter Umständen dann möglich. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir schauen uns das selbstverständlich weiter gut an. Kommen wir mal zum Thema Umweltbonus für Elektroautos. Der wird ja ab dem Jahr 2023 in Deutschland sinken. Das ist abhängig vom Nettolistenpreis der Fahrzeuge. Für ein Model 3 gab es ja bisher zum Beispiel 6.000 Euro Umweltbonus plus 3.000 Euro vom Hersteller obendrauf. Bei Model Y waren es 5.000 Euro und 2.500 vom Hersteller obendrauf. Ab 01.01.2023 sinkt dieser Bonus, und zwar von 6.000 auf 4.500 Euro, was den Bundesanteil angeht, bei Model 3 zum Beispiel, und bei Model Y eben von 5.000 auf 3.000 Euro. So viel ist dazu bekannt. Wir haben auch von Elon gehört, dass Tesla versuchen wird, ein absolutes Maximum an Fahrzeugen noch 2022 nach Deutschland zu liefern. Tesla hat das also auf dem Schirm und bemüht sich auch tatsächlich, die Lieferungen hier zu maximieren. Heute ging aber noch eine höchst interessante E-Mail an Kunden und sogar auch an potenzielle Kunden. Tesla schrieb darin: Der Umweltbonus wird im Jahr 2023 sinken. Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Model Y, Sie schreiben bei mir Model Y, weil ich eins bestellt habe, von der hohen Umweltbonusförderung profitieren. Auch wenn Sie aufgrund der hohen Nachfrage in diesem Jahr erst 2023 Ihr Fahrzeug erhalten. Wir werden zusätzlich für die Differenz des Umweltbonusbetrages zwischen 2022 und 2023 aufkommen, sofern Sie die Bedingungen für die Kompensation erfüllen. Ja, wow, das ist doch mal eine Aussage. Tesla sagt also im Grunde, wenn wir es nicht schaffen sollten, euer Fahrzeug noch 2022 auszuliefern, dann kommen wir für die Differenz des Umweltbonuses auf. Ich verstehe das so, dass das auch bedeutet, dass ihr noch am 31.12., also am letzten Tag des Jahres 2022, ein Model 3 oder ein Model Y bestellen könnt und Tesla dann trotzdem noch bei Lieferung im Jahr 2023 für die Differenz aufkommt. Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Es ist auch nicht ganz so gut, wie es erstmal klingt, denn es gibt natürlich dann noch das Kleingedruckte. Hier gibt es ein kleines Sternchen unten und da gibt es ein paar Einschränkungen. Die größte davon steht relativ weit unten im Text. Da steht: Die Kompensation deckt lediglich die Differenz zwischen dem Umweltbonus 2022 und dem Umweltbonus 2023 und beinhaltet nicht den Bundesanteil inklusive Innovationsprämie des Umweltbonus 2023. Diesen Teil erstattet der Bund auf Antrag des förderberechtigten Kundens bei Vorliegen sämtlicher Fördervoraussetzungen. Tja, wie interpretiert ihr das? Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe aber den Eindruck, dass Tesla hier von dem sogenannten Herstelleranteil redet. Denn sie sagen ja, das beinhaltet nicht den Bundesanteil inklusive der Innovationsprämie. Und das lese ich dann so, dass das nur den Herstelleranteil betrifft. Der liegt ja nach wie vor bei 50% des Bundesanteils des Umweltbonuses. Das heißt, bei den 6.000 Euro Bundesanteil der Umweltprämie, da musste eben der Hersteller bisher 3.000 Euro, also 50% davon oben drauflegen. Nachdem dieser Bundesanteil ja sinkt, würde auch dementsprechend der Herstelleranteil sinken. Bei Model 3 wären das dann eben von bisher 3.000 Euro 750 Euro weniger. Bei Model Y sind es 1.000 Euro. Und ich glaube, genau diese 750 beziehungsweise diese 1.000 Euro bei Model Y, die wird Tesla ab jetzt oben drauflegen. Wie gesagt, für alle Fahrzeuge, die noch im Jahr 2022 bestellt werden. Das ist natürlich eine brillante Marketingaktion von Tesla. Denn das hat gleich mehrere positive Effekte. Zum einen beschwichtigen sie vielleicht den ein oder anderen Kunden, der sein Fahrzeug nicht mehr 2022 bekommt. Der verliert zwar dann, so wenn ich es richtig verstanden habe, den Part, um den der Bundesanteil gesenkt wird, aber zumindest bekommt er den Herstelleranteil in der gesamten Höhe des Jahres 2022. Immerhin 750 Euro beim Model 3 und 1000 Euro beim Model Y. Und dann sollte das natürlich zu einem großen Ansturm vor Ende des Jahres führen, was die Bestellungen angeht. Bisher haben sich vielleicht viele Kunden gesagt, naja, jetzt brauche ich auch nicht mehr bestellen, denn bei einer Wartezeit von mehreren Monaten würde ich das Fahrzeug erst nächstes Jahr bekommen und dann kriege ich eben weniger Umweltbonus. All diese potenziellen Kunden sind jetzt incentiviert, noch in diesem Jahr ihre Bestellung zu tätigen. Und dann hat es noch einen dritten Vorteil für Tesla, denn das kostet Tesla de facto eigentlich nichts. Sie verkaufen die Fahrzeuge mit großer Marge und das Absenken des Umweltbonus führt eben auch zu einem Sinken des Herstelleranteils. Und das ist eigentlich eine Preiserhöhung. Und zwar auf Seiten von Tesla. Tesla muss dadurch den Preis um mindestens 750 Euro bei Model 3 und um 1000 Euro bei Model Y anheben. Und auf das verzichtet Tesla hier. Das kostet sie aber nichts, sondern sie machen eben einfach nur diese Preiserhöhung nicht. Also eine Win-Win-Situation. Ja, schreibt mir doch bitte, wie ihr diese Aktion versteht und was ihr davon haltet. Ich finde das klasse, denn Tesla kann dadurch erstens verärgerte Kunden beruhigen, sie können aber gleichzeitig das Senken des Umweltbonuses ein bisschen abfedern und sie garantieren aber damit auch, dass sie so viele Bestellungen haben werden, dass sie alle Autos verkaufen werden, die sie überhaupt schaffen herzustellen. Reden wir mal über Elon, Tesla und den Einfluss der Twitter-Übernahme. Auf Twitter und um Twitter geht es ja nach wie vor rund, obwohl erst einige Tage seit der Machtübernahme von Elon ins Land gezogen sind. Elon tweetet, was das Zeug hält, und zwar hauptsächlich über Twitter, über neue Ideen, er tauscht sich mit Twitter-Usern aus und trollt nebenbei noch seine Kritiker. Ja, und aus der Tesla-Weltperspektive ist das natürlich vielleicht nicht unbedingt so gut. Viele Tesla-Investoren und Fans denken, dass Elon durch diese Twitter-Übernahme extrem abgelenkt ist, dass er unter Umständen Tesla sogar vernachlässigt und hier seiner Arbeit nicht mehr gerecht wird. Darüber haben wir in der Vergangenheit auch schon öfters geredet, aber jetzt gibt es von Elon dazu eine konkrete Aussage. Er sagte zum einen, dass seine Arbeitswoche, die er normalerweise so bei 70, 80 Stunden liegt, eben jetzt im Moment so eher bei 100 bis 110 Stunden läge. Das ist natürlich auf Dauer auch nicht gesund, aber das weiß Elon auch. Das ist auch sicher ein Zustand, der nicht auf Dauer so bleiben wird. Ja, und dann gab es da einen interessanten Tweet von meinem Freund Alex Vogt, der schrieb, es ist ein sehr positives Zeichen, dass während Elon sich auf die Umstrukturierung von Twitter konzentriert, Tesla ohne ihn perfekt funktioniert. Dollar Tesla. Und Elon antwortete auf diesen Tweet und sagte, ich arbeite immer noch viel bei Tesla. Ich war zum Beispiel bis zum späten Donnerstagabend in unserem Ingenieurbüro in Palo Alto. Ja, und danach bin ich dann mit dem Nachtflug nach New York geflogen. Elon nimmt hier also ein bisschen den Wind aus den Segeln der Leute, die sagen, hey, der macht ja nur noch Twitter. Ein anderer Tweet, den ich zu diesem Thema interessant fand, der kam von Sawyer Merritt. Der schrieb, Elon kommt mit Multitasking gut klar und zitierte eine Aussage von Walter Isaacson. Die ist schon ein bisschen älter, die stammt von April und da ging es auch schon um Twitter. Und er schrieb hier, letzte Nacht, nachdem Elon den Kampf um Twitter gewonnen hatte, war er in Boca Chica bei SpaceX und hielt hier sein ganz reguläres 22 Uhr Abend-Meeting über den Raptor-Antrieb ab. Da hat er über eine Stunde lang damit verbracht, ein Leck an einem Ventil zu lösen. Keiner hat über Twitter geredet. Elon kann Multitasking. Ja, und auch wenn keiner von uns da draußen so richtig versteht, wie Elon das macht, ist es doch sehr interessant und spannend dabei zuzuschauen, zum Beispiel wie er Twitter rasend schnell verändert. Tesla leidet nicht wirklich darunter, denn Tesla hat erstens ein sehr fähiges Team, die auch eine ganze Menge ohne Elon hinbekommen und dann ist Elon auch dadurch nicht raus bei Tesla, sondern er arbeitet immer noch sehr viel für die Firma. Man muss hier einfach mal, glaube ich, sehen, dass die Aktivität von Elon auf Twitter ungleich seinem Arbeitsinvestment in seinen unterschiedlichen Firmen ist. Wir haben ja auch keine richtige Idee davon, wie viel Zeit Elon in seine anderen Projekte wie Neuralink oder die Boring Company steckt. Apropos Boring Company, hier gibt es auch eine interessante Entwicklung. Die Boring Company setzte nämlich diese Woche einen Tweet ab und schrieb, Hyperloop-Tests im großen Maßstab haben jetzt begonnen. Dazu gab es nur ein Bild von einem Model Y in einer Vakuumröhre. Wir haben leider keinerlei Info darüber, wo diese Röhre steht. Und warum sie da ein Model Y reingestellt haben, das wirft doch die ein oder andere Frage auf. Vielleicht haben sie es nur wegen dem schönen Foto gemacht. Interessant ist auch die Gestaltung des Tors von dem Tunnel. Die Schleuse erinnert übrigens an ein sehr bekanntes Computerspiel. Und zwar schaut die exakt so aus wie beim Spiel Fallout. Wir sind schon gespannt, mehr über diesen Hyperloop-Test zu erfahren. Ich halte euch darüber selbstverständlich auf dem Laufenden, auch wenn es kein reines Tesla-Thema ist. Wir wechseln mal das Thema. Tesla hat diese Woche ein Video veröffentlicht und zwar mit Interviews des Optimus-Teams. Das zeigt unter anderem Aufnahmen der eigens entwickelten Aktuatoren für den Roboter. Das sind sozusagen die Antriebe. Ja, und auch da geht es um Recruiting. Tesla sucht neue Mitarbeiter für dieses besondere Team. Dazu gibt's auch eine Stellenanzeige. Und der Fokus in diesem Video, der lag eigentlich auf der kompletten Eigenentwicklung, die Tesla hier anstößt. Sie bauen diesen Roboter von Grund auf neu. Sie verwenden keine Komponenten aus dem Regal. Sie sagen, das wäre viel zu uneffektiv. Die sogenannte vertikale Integration, dass Tesla eben von Grund auf alles selbst baut, ist hier mal wieder im Vordergrund.
Und das ist auch die besondere Challenge vielleicht an die Ingenieure, die daran arbeiten und vielleicht auch ein besonderer Anreiz für Leute, die sich für diese Arbeit interessieren. Den Tesla-Bot, den stellt Tesla übrigens gerade in China aus. Ein interessanter Tweet mit einem Vorgeschmack auf die Messe China Import Expo, auf der Tesla ausstellt, der kam von Ray for Tesla. Hier sind einige Bilder zu sehen und auch Optimus ist eben mit dabei. Neben dem Model X und Model S Plaid, die ebenfalls zum ersten Mal in China vorgestellt werden. Reden wir mal über ein Interview, das Elon bei einer Veranstaltung diese Woche von Ron Barron gegeben hat. Ron Barron ist einer der größeren Tesla-Investoren und extrem positiv gestimmt, wenn es um Tesla und den Ausblick auf die Zukunft geht. Er hatte als Überraschungsgast Elon für sein Event mit an Bord geholt und auch wenn in dem Interview jetzt nichts bahnbrechend Neues von Elon verraten wurde, gab es doch ein paar interessante Dinge, wie zum Beispiel seine Sichtweise auf den Tesla-Aktienkurs. Es gab eine Frage aus dem Publikum und da ging es darum, warum man denn eher in Tesla und nicht in Mercedes investieren sollte. Und Elon gab eine Antwort in Bezug auf den Aktienkurs. Er sagte, dass er ja in der Vergangenheit eigentlich immer gesagt habe, dass der Tesla-Aktienkurs auch durchaus zu hoch sei, zumindest für seinen Geschmack und den aktuellen Stand der Dinge damals. Die Leute hätten aber immer weiter Tesla-Aktien gekauft und die Nachfrage bestimmt eben den Preis. In Bezug auf Mercedes, und das ist jetzt nicht böse gegen Mercedes gemeint, sondern dann könnte man vermutlich auch jeden anderen Automobilhersteller an diese Stelle setzen, da sagte er, können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn ein Unternehmen mit Autos eine Bruttomarge von 25-30% erzielt, aber plötzlich wären diese Autos dann durch das autonome Fahren fünfmal so viel wert. Was würde das dann mit dem Wert von Tesla machen? Das sorgt für Kopfzerbrechen. Und dann wäre ja da noch das Optimus-Programm. Ja, und ich glaube, das gibt einen guten Einblick auf die Sichtweise von Elon. Er geht davon aus, dass die Tesla-Aktie nach wie vor eine spannende Zukunft vor sich hat. Und das begründet er vor allem mit Dingen eben wie das Lösen des autonomen Fahrens, aber auch der Roboterentwicklung Optimus, dem ja Börsenanalysten heute überhaupt keine Beachtung schenken. Zumindest wenn es um die Preismodelle und die Berechnung der Tesla-Aktie in Zukunft geht. Jetzt kann man daran glauben oder nicht. Elon ist ja fest davon überzeugt, dass Tesla bald schon das autonome Fahren gelöst haben wird. Kritiker sagen, er verspricht das ja seit Jahren und es kommt nie was zustande. Aber das Problem bei dieser Zeitangabe ist eben, dass noch nie jemand zuvor dieses Problem gelöst hat. Was aber heute schon abzusehen ist, ist die Rate der Innovation und die Geschwindigkeit, mit der Tesla hier vorankommt. Und wer sich die FSD-Beta-Entwicklung in den USA anschaut und die genau verfolgt, der kann das ansatzweise auch sehen. Natürlich haben wir nicht denselben Einblick wie die Leute bei Tesla oder auch Elon, von dem her ist es für uns da draußen natürlich noch einmal eine ganze Ecke schwieriger zu beurteilen. Meine persönliche Meinung ist dazu, dass Elon selbstverständlich recht hat, wenn er sagt, bei klassischen Automobilherstellern gibt es diesen Ansatz gar nicht. Die glauben nicht an das Lösen des autonomen Fahrens in den nächsten 1, 2, 3 Jahren und sie arbeiten eben auch nicht an diesem generellen Ansatz, den Tesla fährt. Sie haben auch nicht die Flotte, die Daten sammelt und einen Roboter, der das Potenzial hat, die Weltwirtschaft auf den Kopf zu stellen. An so einem Programm arbeitet die klassische Automobilindustrie auch nicht. Ja, und wenn ich mir die Vergangenheit anschaue, dann muss ich sagen, hat Elon eigentlich einfach immer alles geliefert, was er gesagt hat. Nicht immer in der von ihm angegebenen Zeit, aber Elon macht eben, was er sagt und deswegen stimme ich mit ihm hier überein. Ich denke auch, dass Tesla und auch die Aktie hier in eine extrem spannende Zukunft blicken. Reden wir noch über den Cybertruck und ein kleines Detail, das meinem Podcast-Kollegen Ryan McCaffrey aufgefallen ist. Der Cybertruck, beziehungsweise ein Prototyp von 2019, der wird im Moment in Los Angeles im Peterson Automotive Museum ausgestellt. Und Ryan war dort wohl vor Ort und hat ein Foto gemacht vom Ladeport. Und hier ist zu sehen, dass das kleine beleuchtete Tesla-Logo eine Designanpassung bekommen hat. Er schreibt dazu auf Twitter, das hat ein Cyberdesign bekommen. Tatsächlich ein kleines, aber feines Detail, das mir auch zum Beispiel völlig entgangen ist bisher. Interessanterweise wurde der Ladeanschluss des Cybertrucks in späteren Versionen des Prototypen an andere Stellen gebracht. Einer der neueren Versionen, der dann ja auch mit Seitenspiegeln und Scheibenwischer kommt, der hat den Ladeanschluss direkt im Kotflügel integriert. Und da sieht man auch dieses Logo nicht mehr. Wir werden es abwarten, ob das dann tatsächlich so in dieser Form in die finale Version des Cybertrucks kommt. Ich finde solche kleinen Details trotzdem immer interessant. Klasse, dass Ryan das hier bemerkt hat und uns auf Twitter ein Foto zur Verfügung gestellt hat. Im Nachgang an die Meldung, dass Tesla Autos, die im Jahr 2023 geliefert werden, die Differenz zum sinkenden Umweltbonus zahlt, da habe ich ein Update für euch.
Ich habe da nämlich tatsächlich eine offizielle Information von Tesla bekommen. Ihr wisst ja, ich bin erstmal davon ausgegangen, dass Tesla nur die Differenz beim Herstelleranteil des Umweltbonuses bezahlt. Die Formulierung in der Mail war für mich dann nicht ganz eindeutig genug und ich lag falsch, Leute. Es ist besser als gedacht. Es ist in der Tat so, dass Tesla tatsächlich sowohl beim Herstelleranteil als auch beim Bundesanteil die Differenz übernimmt. Und die Formulierung mit der Einschränkung, die lag einfach daran, dass Tesla nochmal sagen wollte, den Bundesanteil, den werden wir natürlich nicht auszahlen, den müssen Kunden immer noch selbst beantragen. Und dafür gibt es auch Einschränkungen, nicht jeder ist dafür voll qualifiziert. Die Tesla-Aktion an sich deckt aber doch die volle Differenz ab. Das bedeutet, wenn der Staat im nächsten Jahr ein Model Y zum Beispiel nur noch mit 3.000 Euro bezuschusst, anstatt 5.000, dann zahlt Tesla diese 2.000 Euro Unterschied und sie werden auch garantieren, dass der volle Herstelleranteil, also die bisherigen 2.500 Euro, dann ebenfalls noch dem Kunden zugutekommen. Er erhält also den vollen Umfang, die 7.500 Euro Vorteil. Die komplette Differenz wird von Tesla übernommen. Das ist also besser als gedacht. Zumindest diese 2.000 Euro vom Bundesanteil, die Tesla da übernimmt, die sind tatsächlich dann eine Preissenkung. Das kann man zumindest für diese 2.000 Euro des Bundesanteils sagen, die Tesla hier zukünftig übernehmen wird. Ach ja, eine andere Sache, die habe ich auch noch falsch gemacht. Und zwar gab es ja bei Model 3 diese richtig heftigen Preiserhöhungen. Und dadurch ist das Model 3 auch über einen Nettolistenpreis von 40.000 Euro gerutscht. Dementsprechend gibt es auch aktuell bei Model 3 nur die 7.500 Euro, also 5.000 Umweltbonus plus 2.500 Herstelleranteil. Und auch da ist es natürlich so, dass Tesla die Differenz für Fahrzeuge, die 2022 bestellt werden, dann aber erst 2023 geliefert werden, übernimmt. So, damit haben wir das geklärt und ich denke, das wird Tesla jede Menge neue Bestellungen bescheren, denn Leute, die eigentlich zu spät dran waren und durch die langen Lieferzeiten ins Jahr 2023 mit ihrer Lieferung rutschen, die haben jetzt wieder eine Chance und erhalten den kompletten Bonus. Natürlich müsst ihr spätestens bis zum 31.12. eure Bestellung tätigen. Kommen wir jetzt aber mal zu einem Bericht von TeslaRati.com. Die schreiben davon, dass Tesla ein neues Model Y angemeldet hat. Und zwar bei der EPA, das ist die amerikanische Umweltbehörde. Und TeslaRati schreibt hier, Tesla bereitet sich darauf vor, im Jahr 2023 ein neues Model Y mit Standard-Allradantrieb und 4680er Batterien anzubieten. Dieses wurde gerade von der EPA zugelassen. Tesla hatte im Oktober hier schon für verschiedene Ausstattungsvarianten bei Model 3, bei Model S und bei Model X Konformitätsbescheinigung bei der EPA beantragt und auch bekommen. Aber fürs Model Y hatten sie da noch nichts beantragt und das ist jetzt erfolgt und sie haben auch die Genehmigung dafür erhalten. TeslaRati schreibt weiter, die EPA genehmigte das Model Y Long Range mit Allradantrieb, das Model Y Performance mit Allradantrieb und eine neue Ausstattungsvariante, die als Model Y mit Allradantrieb gelistet ist. Das erinnert uns selbstverständlich an die Standard-Range-Variante des Model Y mit Allradantrieb, die Tesla bereits in der Giga Texas gebaut hat und hier wurden die 4680er Zellen verbaut. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, das Fahrzeug hatte eine Reichweite von 279 Meilen und eben Allradantrieb und der Preis lag aber nicht so weit weg vom Long-Range Model Y. $60.000 wollte Tesla dafür haben und ich meine mich zu erinnern, dass hier nur $3.000 Unterschied zur Long-Range-Variante bestand. Jetzt wurden laut TeslaRati von der EPA hier noch keine Reichweitenangaben gemacht. Sie spekulieren aber der Umstand, dass Tesla wieder diese Variante anmeldet fürs Jahr 2023, der könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch die wieder 4680er Zellen bekommt und Tesla diese Variante dann auch an Endkunden liefert. Bisher gingen die nämlich nur an Mitarbeiter. Ja, das ist leicht spekulativ von TeslaRati natürlich hier und ich finde es auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber eins ist klar, Tesla will die Massenproduktion von den 4680er Zellen schnellstmöglich erreichen. Der Tesla Semi-Truck, der bekommt die extra nicht. Damit ist dann vielleicht wieder mehr Kapazität da für das Model Y und die Positionierung von diesem Fahrzeug, die fand ich gar nicht so schlecht. Denn durch die geringere Reichweite und doch fast den gleichen Preis wird die Nachfrage dadurch vielleicht gar nicht so hoch sein. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass Tesla am Anfang von den 4680er Zellen noch nicht so viele Zellen herstellen kann. Wir werden es sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und klasse, dass Tesla diese Variante fürs Jahr 2023 angemeldet hat. Wenn wir schon über die Gigafactory in Texas reden, dann sollten wir auch über einen Bericht von Tasmanien reden. Hier ist nämlich ein Bild von einem Drohnenvideo aufgetaucht, wo auf einem LKW ein graues Model Y mit weißer Innenausstattung und dahinter ein Model 3 zu sehen ist. In der Giga Texas, da wurden bisher eigentlich nur Fahrzeuge mit schwarzem Innenraum hergestellt. Das könnte also hier das erste neue mit weißem Innenraum sein. Ob das Model 3 auch dort gebaut wurde? Das ist natürlich die große Frage. Tesla hat ja ursprünglich mal angekündigt gehabt, im Q2 Earnings Call war das glaube ich 2020, dass sie in Texas auch Model 3 bauen werden. Ob das jetzt aber nicht vielleicht einfach ein Zufall ist, dass auf diesem LKW diese beiden Modelle waren, das lässt sich leider nicht feststellen. Interessant ist sowas natürlich schon. Mal sehen, ob es hier bald neue Infos zu gibt. Aber im Moment eben auch nur reine Spekulation. Tasmanian.com hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, dass Tesla-Kunden in Taiwan höchst verärgert sind. Das liegt daran, dass Tesla die Bestellung des Model 3 eingestellt hat. Das kann man zwar noch im Konfigurator sehen, aber man kann es einfach nicht mehr bestellen. Das ging wohl im August bereits mit der Long-Range-Variante los und seit letztem Freitag gibt es aber auch nicht mehr das Standard-Range und auch kein Performance-Modell mehr zu bestellen. Die Model 3, die nach Taiwan gingen, die kamen eigentlich aus der Fabrik in Fremont. Die Model Y, die nach Taiwan gehen, kommen aus Deutschland. Und das ist ein interessanter Punkt, denn die deutschen Model Y, die werden nach wie vor nach Taiwan geliefert. Spekulationen darüber, ob der Stopp des Model 3-Verkaufs einen politischen Hintergrund hat, dürften damit eigentlich erstmal aus dem Raum geschafft sein. Wahrscheinlicher ist eigentlich, dass Tesla nicht genügend Model 3 hat und die lieber in den USA liefert, anstatt sie umständlich nach Taiwan zu verschiffen. Zu diesem Schluss kommt auch Tasmanian.com und ich finde das sehr schlüssig. So, dann haben wir noch einen interessanten Tweet diese Woche gesehen von @gigafactory_4. Denen ist ein brandenburgischer Bericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan aufgefallen. Und hier steht was auf Seite 18 davon. Da geht's um Tesla und sie schreiben, das Unternehmen hat zudem angekündigt, Ende 2022 einen Antrag zur Erweiterung des Werks zu stellen, verbunden mit einer weiteren Kapazitätserhöhung um 500.000 auf über 1 Million Pkw pro Jahr. Ja, über den Ausbau und verschiedene Phasen für die Gigafactory Berlin-Brandenburg, da habe ich euch ja letztens schon mal berichtet. Da war aber noch keinerlei Zeitangabe dafür bekannt. Interessant hier also, dass dies noch Ende 2022 zumindest per Bauantrag von Tesla kommen soll. Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob Tesla hier diese Erhöhung um 500.000 Einheiten für die zweite Phase vorsieht oder ob das die zweite Phase mitbringen soll oder ob hier die Phase 1 quasi nochmal aufgestockt wird. Das ist nicht ganz klar, ist aber auch nicht dramatisch. Ich finde diesen Schritt völlig normal und auch zu erwarten. Das passt einfach bestens ins Bild. Wie eure Interpretation davon ist, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten machen wir für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla vorbei. Link gibt's unten in der Beschreibung. Mit dem Code TESLAWELT bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise von dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast-Mastering kommt wie immer vom Daniel.